Steel to Zero, wie der Stahl grün wird, der Nachhaltigkeitspodcast von Welsholz. Stahl soll bis 2050 grün werden, um die Emissionsziele der EU einzuhalten. Stahl ist in unserem Leben allgegenwärtig und auch wichtig für die Energiewende. Er steckt in dem umweltfreundlichen Elektroauto, mit dem wir zur Arbeit fahren. Und er steckt ebenso in der sparsamen Waschmaschine, mit der wir unsere Socken waschen. Der Strom für beides stammt dann, hoffentlich, aus Windrädern, für deren Bau Stahl benötigt wird. Stahl macht also grün, aber Stahl selbst ist nicht grün, sondern ein großer CO2-Verursacher. Ja, aber wie kann jetzt Stahl grün werden? Welche Aufgaben stehen an, um die Emissionsziele der EU zu erreichen? Um diese Fragen geht es in unserem Nachhaltigkeitspodcast Steel to Zero. Ich bin Ute Neuhaus und habe lange Jahre selbst in der stahlverarbeitenden Industrie gearbeitet. Zum Start der Reihe spreche ich mit zwei Experten, die den ganzen Weg des Stahls vom Hochofen bis zum Endverbraucher genau im Blick haben. Im Studio sind Dr. Heino Buttenberg und Dr. Matthias Girse, beide Geschäftsführer der CD Welsholz GmbH und Co. KG in Hagen. Aber bevor wir zum grünen Stahl kommen, Herr Dr. Buddenberg, können Sie kurz erklären, was genau ein Kaltwalzwerk eigentlich ist?
Ja, gern. Beim Kaltwalzen wird Warmband, das wir von Stahlherstellern kaufen, weiterverarbeitet. Welsholz walzt, wärmebehandelt und konfektioniert, um nur einige Kernprozesse zu nennen. Und wir geben unseren kaltgewalzten Werkstoffen damit unterschiedlichste Eigenschaften mit, genau angepasst an die Anforderungen der Endprodukte.
Ist dann Welsholz so etwas wie ein Mittler zwischen Stahlhersteller und den Kunden?
Ja, so kann man das beschreiben. Wir übersetzen die Eigenschaften, die ein Endprodukt haben soll, in Anforderungen an den benötigten Stahl selbst. Daraus werden Spezifikationen für das Stahlwerk und wir verarbeiten dann das Warmband zu maßgeschneiderten Kundenwerkstoffen mit spezifizierten Eigenschaften.
Und das ist dann ein Werkstoff, der das Produkt des Kunden auch grün oder zumindest grüner machen kann? Herr Dr. Girse, in meiner Anmoderation habe ich so ein bisschen plakativ das E-Auto und die Waschmaschine als Beispiele für nachhaltige Produkte mit Stahl genannt. Ist denn die Stahlbranche für die Energiewende nützlich? Oder ist sie lediglich der große CO2-Emittent, als der sie im Moment in der Öffentlichkeit so im Fokus steht?
Ich glaube, das Bild muss man differenziert zeichnen. Die CO2-Emissionen, die bei der Stahlerzeugung anfallen, sind nicht unerheblich. Trotzdem ist für die Energiewende Stahl absolut unverzichtbar. Das ist eben der industrielle Werkstoff in der Welt. Und wird in Zukunft nach meiner festen Überzeugung noch wichtiger werden. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass man ohne den Werkstoff Stahl die Energiewende gar nicht stemmen kann.
Das heißt, Stahl ist beim Klimaschutz auf der einen Seite das Problem, aber auf der anderen Seite auch der Problemlöser. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Das kommt auf die Perspektive an. Bei der Herstellung von Stahl fällt völlig unzweifelhaft eine große Menge CO2 an. Und diese CO2-Emissionen zu reduzieren, ist definitiv eine große Aufgabe. Aber schon heute trägt dieser faszinierende Werkstoff mit seinen wirklich herausragenden Eigenschaften dazu bei, dass wir CO2 einsparen können. Technologisch und auf vielen wichtigen Zukunftsfeldern, die für die Energiewende ganz entscheidend sind. Aber eben auch als Werkstoff für Produkte, die durch Hightech-Stahl besser, leichter, langlebiger, sparsamer werden und damit gut sind für die gesamte CO2-Bilanz.
Also da müssen Sie uns jetzt mal ein paar Beispiele nennen.
Beispielsweise werden wir unsere Verkehrssysteme auf elektrische Antriebe umstellen. Das ist ja schon in vollem Gange. Und diese batterieelektrischen und hybriden Systeme benötigen dünne Elektrobänder aus Stahl. Diese dünnen Elektrobänder werden in effiziente Elektromotoren verbaut, um den elektrischen Antrieb von Fahrzeugen zu ermöglichen. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist die Erzeugung regenerativer Energie über Wind- und Wasserkraftwerke. In solchen Wind- und Wasserkraftwerken sind Generatoren erforderlich, um Strom zu erzeugen. Und diese Generatoren bestehen ebenfalls aus hochleistungsfähigen Elektrobändern. Ja, last but not least kann man sicherlich noch anführen das Thema Brennstoffzelle. In der Brennstoffzelle wird aus Wasserstoff elektrische Energie gewonnen. Hierfür benötigt man ultra dünn gewalzte rostfreie Bänder, die als Bipolarplatten in diesen Brennstoffzellen eingesetzt werden.
Ich höre da eine Menge Kompetenz heraus und auch Enthusiasmus ist sicherlich nötig, um all das umzusetzen. Aber nochmal zurück. Die Stahlindustrie ist CO2-Verursacher, trägt aber gleichzeitig wesentlich zur Energiewende bei und zur Klimawende bei. Ist das nicht paradox? Wie lässt sich denn der Widerspruch auflösen, Dr. Buddenberg?
Es zeigt sich ganz klar, dass wir auf zwei Kanälen, in zwei Strängen arbeiten müssen, um unsere Strategie zu verfolgen. Wir werden weiterhin sehr intensiv an der Werkstoffentwicklung arbeiten, um die Produkte, die für die Energiewende nötig und nützlich sind, herzustellen. Und auf der anderen Seite muss die gesamte Stahlbranche sehr fokussiert ihren Weg in der Prozessentwicklung gehen, um eben in den Prozessen klimaneutral zu werden. Das Pariser Klimaabkommen ist für uns alle bindend mit dem Ziel Null Emissionen bis 2050 und dem fühlen wir uns verpflichtet.
Es ist ein großes Ziel. Kann das auch erreicht werden? Immerhin steht die Stahlbranche für 30% der Industrieemissionen in Deutschland.
Die Stahlindustrie steht zweifelsfrei vor einer immens großen Herausforderung. Und sie stellt sich dieser. Bis 2045 haben sich mittlerweile alle europäischen Stahlerzeuger committed, klimaneutral zu sein. Die Technologien dazu gibt es, die Investitionen dazu werden allerdings sehr groß werden.
Und die Kaltwalzer? Was tut Welzholz in diesem Zusammenhang?
Wir müssen unsere CO2-Emissionen sukzessive reduzieren und werden das auch tun. Und zwar auf allen Ebenen unserer Wertschöpfungskette. Wir werden regenerativ erzeugten Strom einkaufen und entweder dekarbonisierte Brennstoffe verwenden oder die Prozesswärme ebenfalls elektrisch erzeugen.
Da möchte ich nochmal einhaken. Warum ist die Betrachtung der Wertschöpfungskette so wichtig?
Ja, die Produkte, die bei uns ankommen und von uns weiterverarbeitet werden, die haben ja bereits eine Geschichte. Und diese Geschichte drückt sich eben auch in einem Carbon Footprint aus. Also die Stahlprodukte, die wir einsetzen, werden aus Erzen, aus Kohle, aus Koks, unter Gaseinsatz, Stromeinsatz erzeugt. Und der Einsatz dieser Energieträger und dieser Rohstoffe verursacht CO2-Emissionen. Gleiches gilt für unsere Prozesse. Auch in unseren Prozessen werden CO2-Emissionen verursacht durch den Einsatz, im Wesentlichen den Einsatz von Strom und Gas, die dem Produkt am Ende dann auch anhaften. Und insofern muss man die gesamte Lieferkette anschauen, um einen Product Carbon Footprint zu haben, der letztlich im Endprodukt, das wir an unsere Kunden ausliefern, dann auch transparent gemacht werden muss.
Das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Wie sortieren Sie denn das? Was kommt woher und was ist hier was?
Ja, wenn ich das ergänzen darf, ist bei der Berechnung von CO2-Emissionen werden drei sogenannte Scopes, also drei unterschiedliche Geltungsbereiche herangezogen. Emissionen aus dem eigenen Primärenergieeinsatz, so wie Erdgas oder Heizöl, bezeichnet man als Scope 1. Als zweites sind dann die Emissionen aus dem Einsatz umgewandelter Primärenergien, im Wesentlichen Strom, das sogenannte Scope 2. Und dann hat man noch das Scope 3. Das sind die Emissionen aus den zugekauften Produkten in einem Unternehmen. Bei Welzholz sind das im Wesentlichen Warmband, Schutzgase und andere Dienstleistungen.
Der Kunde bestellt also 5 Tonnen Bandstahl und dann können Sie sagen, diese 5 Tonnen Bandstahl in Güte XY in der Abmessung Z hat diesen und jenen Carbon Footprint?
Ja, genau. Das ist auch notwendig, weil unsere Kunden wiederum diese Informationen als ihren Scope 3 implementieren müssen. Und in der Wertschöpfungskette addiert sich somit ein CO2-Footprint bis zum Konsumentenendprodukt auf.
Da habe ich jetzt einiges gelernt über die Ermittlung des Footprints Und auch, dass das mal überhaupt gar nicht trivial ist.
Ja, die Schwierigkeit liegt darin, diese drei Scopes stringent zu dokumentieren und zusammenzuführen in einer komplexen Fabrikstruktur. Dieses genau und sauber nachzuvollziehen, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, denn nur so können wir die CO2-Bilanz unseres Produktes Stahls von der Erzeugung bis zum ausgelieferten Coil für unseren Kunden zur Weiterverwendung als Scope 3 transparent machen.
Also nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt, glaube ich, schon einiges über die Ermittlung des Footprints gelernt und dass es eben nicht trivial ist, aber wie reduziert nun Welsholz seinen CO2-Fußabdruck? Ganz konkret in der eigenen Produktion.
Ja, wir haben dazu einen Fahrplan aufgestellt, einen Fahrplan zur CO2-Emissionsreduzierung. Dieser Fahrplan wird neudeutsch heute gerne als Roadmap bezeichnet. Und in diesem Fahrplan ist eben auf lange Sicht dann Klimaneutralität auch für das Unternehmen Welsholz und die Eigenfertigung vorgesehen.
Und was sind die Bausteine Ihres Fahrplans? Wie genau richten Sie Welsholz auf Nachhaltigkeit aus?
Ja, für die eigene Fertigung müssen wir eben den Scope 1 und den Scope 2, wie gerade von Heino Buddenberg geschildert, ins Auge fassen. Beim Scope 2, das ist im Wesentlichen unser Stromverbrauch, decken wir bereits heute 15% des jährlichen Bedarfs mit regenerativ erzeugtem Strom ein und werden Ende des Jahres 2022 bereits 40% unseres Strombedarfs aus regenerativen Quellen decken. Dieser Anteil wird in den nächsten Jahren weiter gesteigert und bis spätestens 2030 zur Klimaneutralität des Stromeinsatzes geführt. Beim Gaseinsatz ist das ein bisschen komplizierter. Wir könnten statt Gas Wasserstoff einsetzen. Die dazu notwendige Brennertechnologie wird im Hause bereits erprobt und die Brenner könnten problemlos umgestellt werden auf den Wasserstoffeinsatz. Aktuell steht aber Wasserstoff in den erforderlichen Größenordnungen, in der erforderlichen Menge nicht zur Verfügung. Insoweit wird in den nächsten Jahren zumindest Gas weiter eingesetzt werden müssen.
Da bleibt vielleicht noch zu ergänzen, dass wir gerade beim Strom die Nachhaltigkeit nicht durch Kompensationsmaßnahmen wie Baumpflanzungen in Südamerika erreichen, sondern ausschließlich durch qualifizierte Herkunftsnachweise aus regenerativen Erzeugungen. Der Nachhaltigkeitsanspruch, der spiegelt sich natürlich auch in vielen kleinen Schritten und einzelnen Innovationen wider. Photovoltaik auf Hallendächern ist da sicherlich ein sehr plakatives Beispiel. LED-Beleuchtung in Hallen, die deutlich geringere Stromverbräuche haben als alte Leuchtkörper. Das Ziel ist es eben, dass man durch viele Maßnahmen, große und kleine, das Thema Nachhaltigkeit fest in unserer Unternehmenskultur verankern.
Ganz wesentlich ist, 90% unseres Carbon Footprint entfallen auf den Einsatz von Rohmaterial. Nur 10% können wir tatsächlich durch eigenes Handeln beeinflussen. Und insoweit ist es eben ganz wesentlich, dass die Stahlproduktion Schritt für Schritt klimaneutral wird. Nur so können wir unseren Footprint am Ende des Tages auch neutral ausgestalten. Anders ist das unmöglich.
Also ich verstehe, das eine oder andere, was Sie in der eigenen Produktion machen können, ist auch schon angestoßen, da sind Sie schon dabei. Aber es gibt eben auch Voraussetzungen, die außerhalb, sagen wir mal, des Einflusses von Welsholz oder der Kaltwalzindustrie liegen, die erfüllt sein müssen, damit diese Strategie überhaupt aufgehen kann. Was sind das denn für Voraussetzungen?
Ja, hier muss zunächst mal über ganz massive Investitionen in die Energieinfrastruktur gesprochen werden. Wir brauchen eben gigantische Mengen an regenerativ erzeugtem Strom, der letztlich dann auch dafür benutzt wird, aus diesem regenerativ erzeugten Strom dann regenerativen Wasserstoff zu erzeugen. Und Wasserstoff ist eben der Energieträger, der als Schlüssel für eine grüne Stahlproduktion gilt.
Jetzt gibt es ja eine nationale Wasserstoffstrategie und die ist auch mit mehreren Milliarden Euro Förderung verbunden. Reicht das denn aus?
Für eine grüne Stahlproduktion muss Kohle, Koks durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. Und Dazu sind technische Umstellungen notwendig, die ganz erhebliche, ganz massive Investitionen auch in der Stahlindustrie nach sich ziehen. Zunehmend haben wir das Problem, dass eben grüner Wasserstoff zurzeit in den erforderlichen industriellen Größenordnungen überhaupt nicht zur Verfügung steht und die Anlageninfrastruktur zur Erzeugung dieses Wasserstoffs noch gar nicht gebaut ist. Ganz zu schweigen von den erforderlichen regenerativen Strommengen, die eben auch nicht verfügbar sind. Also aktuell muss man sagen, dass es grünen Wasserstoff zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen nicht zu kaufen gibt.
Und wenn es ihn zu kaufen gäbe, dann würde er dann wie an Land, dann würden LKWs kommen und bei Welsholz Wasserstoff vorbeibringen und alles wäre gut?
Na, das würde dann sicherlich auch nicht funktionieren. Wir werden aktuell in unserer Gasversorgung natürlich über Pipeline-Systeme mit den benötigten Gasmengen versorgt. Hierzu muss man wissen, dass der Gasbedarf von Welsholz alleine an deutschen Standorten bei ungefähr 3600 Megawattstunden pro Tag liegt. Wenn wir den Bedarf mit Tanklastwagen decken wollten, dann müssten täglich rund 200 Wasserstoff-LKWs bei Welsholz an den Standorten anlanden und entladen werden. Das bedeutet umgerechnet auf einen 24-Stunden-Tag alle 20 Minuten ein LKW. Das ist völlig ausgeschlossen. Ist logistisch überhaupt nicht zu bewältigen, geschweige denn, dass man LKW-Flotten in der Größenordnung überhaupt organisieren könnte. Deshalb brauchen wir von der Politik eine ganz klare Perspektive, nicht nur die Erzeugung von Wasserstoff, sondern auch der Transport von Wasserstoff in entsprechenden Pipeline-Systemen mit Anschluss der Industriebetriebe ist zwingend notwendig. Ohne Pipeline geht definitiv nichts.
Wir sind in Hagen in Westfalen, ich sage jetzt mal etwas abseits von den großen Chemiestandorten und sind infrastrukturell durch Pipelines, durch die Wasserstoff fließen könnte, nicht erschlossen. Das ist definitiv eine Aufgabe, die sich der Politik stellen muss, um hier die infrastrukturelle Erschließung von wesentlichen Industrieregionen, und Hagen ist eine wesentliche Industrieregion, sicherzustellen. Aber mit dem Stichwort Pipeline-System möchte ich nochmal auf einen etwas größeren Bogen zu sprechen kommen. Denn eine nationale Wasserstoffstrategie wird nicht ausreichen, um den sehr großen Energiebedarf Deutschlands zu decken. Wir importieren auch heute im Wesentlichen unsere Energierohstoffe und die kommen nicht aus Deutschland. Das wird auch mit dem Wasserstoff so sein. Es wird nicht ausreichen, Windräder in Mecklenburg-Vorpommern zu bauen, um den deutschen Energiehunger zu stillen. Wir müssen das europäisch sehen, sowohl in der Erzeugung als auch im Transport von Wasserstoff. Und auch Nordafrika wird in diese Policy sehr intensiv mit einzubeziehen sein.
Also national und international müssen da dicke Bretter gebohrt werden. Das sind Milliardeninvestitionen in neue Technologien, in die Beschaffung von grünem Wasserstoff, in Netze. Das macht natürlich eins nochmal deutlich, die Klimaneutralität von Stahl, das wird ziemlich viel Geld kosten. Aber wer bezahlt das alles? Wir als Steuerzahler?
Am Ende des Tages zahlt alles der Bürger, der Konsument. Ob durch Steuern und Abgaben oder durch Produktpreise für die Güter und Dienstleistungen, die er erwirbt. Und auch egal, ob direkt, indirekt oder umgeleitet über EU-Töpfe, am Ende des Tages wird es der Bürger, der deutsche Bürger, der europäische Bürger, der Weltbürger bezahlen müssen.
Und woher weiß ich dann als Verbraucher, was das richtige Maß ist? Dass ich nicht einfach irgendwelche Preiserhöhungen hinnehmen soll, so unter dem Mäntelchen der Klimawende?
Das ist genau das Thema. Wir können nicht davon ausgehen, dass einfach Kosten, die irgendwo entstehen, einfach weitergegeben werden, sondern Aufgabe ist es, einen Markt für CO2-Reduktion, Emissionsreduktion zu erzeugen und diesen CO2-Markt auf allen Wertschöpfungsstufen zu etablieren.
Wie kann denn das funktionieren und wie nimmt sich Welsholz dieser Sache an?
Alle Teilnehmer, alle Teile dieser Lieferketten und Wertschöpfungsnetzwerke werden sich mit der Bilanzierung ihrer CO2-Emissionen beschäftigen müssen. Neben der mengenmäßigen Erfassung der CO2-Emissionen benötigt man aber auch eine Bewertung der Vermeidung derselben. Denn das Vermeiden von CO2-Emissionen kostet Geld. Und wie Heino Budenberg gerade gesagt hat, wird das übertragen werden müssen in einen Marktpreismechanismus, der am Ende bewertet, wie viel wert ist die Vermeidung einer Tonne CO2 bei der Fertigung bestimmter Produkte.
Ja, und Welsholz? Also Wertschöpfungsstufe, Wertschöpfungsketten, was tut Welsholz da ganz konkret?
Wir sind da schon sehr weit. Wie erwähnt, wir können mittlerweile die Emissionen aus Scope 1, 2, 3 genau bemessen, zuordnen, bewerten und über unsere Einkaufsleistung von Warmband und Energien können wir die Vermeidungskosten in unserem System agglomerieren und dann an den Kunden weitergeben. Und genau diese Transparenz, die Erzeugung dieser Transparenz und die Herbeiführung von CO2-Emissionsvermeidung ist eine Serviceleistung, die wir zukünftig als einen wesentlichen Punkt unserer Geschäftspolitik verstehen.
Wenn ich das mal so auf den Punkt bringe, dann verstehe ich, dass Welsholz auch hier, auch bei diesem Thema, seine Mittlerposition wahrnehmen will. Also auch wieder Bindeglied ist zwischen Stahlproduzent und den Welsholzkunden. Ist das so?
Natürlich. Wir erheben den Anspruch, Markt- und Technologieführer in unserem Segment der Kaltwalzbranche zu sein und werden bei der Transformation der Stahlindustrie zur Klimaneutralität gestaltend mitwirken. Wir werden unsere Marktposition und die wirtschaftliche Bedeutung unserer Branche auch kommunikativ einsetzen und die Wahrnehmung unserer Erfordernisse stärken. Das ist auch nötig, damit die Entscheider in Politik, Verwaltung, Ämtern, wo auch immer, Energienetzwerken, die Auswirkungen ihrer klimapolitischen Entscheidung auf unsere Branche verstehen und wir letztlich gemeinsam dafür sorgen können, dass wir in Deutschland auch morgen noch eine nicht nur konkurrenzfähige Stahlindustrie haben, sondern überhaupt über eine nationale Industriestruktur, nämlich das Wertschöpfungsnetzwerk, verfügen.
Da würde ich gerne noch mal einhaken. Im gesamten Transformationsprozess der Stahlindustrie, wenn man mal so alle Aspekte betrachtet, welche Rolle nimmt sich Welsholz da? Welche Verantwortung fühlen Sie als, sag mal, ja auch schon sehr traditionsreiches Unternehmen in dieser Branche und in diesem Wertschöpfungsnetzwerk?
Ja, Nachhaltigkeit, das Wort allein sagt ja schon, dass man nachhaltig tätig sein wird. Das heißt, wir sind jetzt über 190 Jahre alt und wir hätten es gern, wenn es uns auch in weiteren 190 Jahren noch geben würde. Das ist, darum geht's bei Nachhaltigkeit. Und wir erwähnten im Vorhinein die Pariser Klimaabkommen. Bis 2050 ist das Ziel gesetzt, die Zielerreichung vorgegeben. Und wir werden alles dran setzen, um eben durch die Stellschrauben, an denen wir drehen können, Welsholz mit seinen Produkten klimaneutral zu stellen und damit seine Verantwortung wahrzunehmen. Denn auch unsere Aufgabe ist es als Unternehmen, dafür zu sorgen, dass wir auch morgen noch eine konkurrenzfähige Stahlindustrie haben und auch ein funktionierendes Wertschöpfungsnetzwerk für die Arbeitsplätze unserer Kinder zur Verfügung steht.
Und hat Welsholz da eine Stimme? Wie ist das? Welche Bedeutung, welche Position können Sie einnehmen? Ich denke da jetzt auch ein bisschen in Richtung Politik.
Jeder Mensch hat eine Stimme, jedes Unternehmen hat eine Stimme. Und man muss nur laut genug sprechen, damit andere sie hören.
Ja, und wir bemühen uns in der Tat stark in den entsprechenden Gremien, die Lobbyarbeit wahrzunehmen, die wir wahrnehmen müssen, um die Politik in die richtige Richtung zu bewegen. Also das ist schon auch durchaus aktives Doing. Das ist nicht nur Zuwarten.
Also Steel to Zero. Das Ziel ist richtig ambitioniert. Wir haben gehört, dass Unternehmen im gesamten Wertschöpfungsnetzwerk Stahl vor großen Herausforderungen stehen, sich aber bereit machen für den Wandel und auch schon intensiv an der Transformation arbeiten. Wir haben gelernt, dass Stahl aber auch der Powerwerkstoff ist, der die Klimawende auch mal erst ermöglicht. Und ich habe mitgenommen, nur wenn auch die politischen Weichen gestellt werden, dann wird Stahl bis 2050 klimaneutral sein können. Und dann also nicht nur grün machen, sondern auch grün sein. Herr Dr. Budenberg, Herr Dr. Gierse, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, dass Sie ja meine Gäste waren, dass wir hier bei Ihnen vor Ort sein durften und ja, dass Sie dieses wirklich, wirklich komplexe Thema für uns ein bisschen leichter begreiflich gemacht haben.
Ja, danke Frau Neuhaus, happy rolling.
Herzlichen Dank und Glück auf, wie man in der Stahlindustrie sagt.
Glück auf. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Und es gibt eine weitere Folge der Podcast-Reihe Steel to Zero. Und da schauen wir uns an, wie grüner Stahl überhaupt hergestellt werden kann. Wir werden im Gespräch sein mit einem der wichtigsten deutschen Hersteller von Stahl. Bleiben Sie bitte bei uns und abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Bleiben Sie gut informiert mit Steel to Zero, dem Nachhaltigkeitspodcast von Welsholz. Jetzt mit einem Klick anhören unter welsholz.com/steel to zero. Und denken Sie dran, Welsholz mit AE.